Hallo und willkommen zu Folge 19 von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite beim Berliner Startup Kineo, das insbesondere mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie KI die Arbeit auf der Prozessebene verändert. Wir sprechen über die Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen aufgrund des Fachkräftemangels stehen. Und wir sprechen über die Möglichkeiten, die sich mit künstlicher Intelligenz auftun. Außerdem geht es um die Frage, wie man Mitarbeitende beim Wandel in der Arbeitswelt mitnehmen kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI im Mittelstand. Heute geht es um die spannende Frage, wie KI die Arbeitswelt verändert, was für Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten dazu entstehen. Zu Gast ist Alice Greschko. Sie arbeitet als Projektleitung bei der Prognos AG, wo sie und ihr Team Studien und Impulspapiere erstellen und Unternehmen eine Orientierung bei Themen rund um die Zukunft der Arbeit geben. Sie ist außerdem Speakerin, Autorin und Beraterin zum Thema New Work. Hallo Alice.
Hallo, freut mich da zu sein.
Alice, wir haben mindestens eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide Politikwissenschaften studiert. Das fand ich schon mal ziemlich cool. Du hast dich nach deinem Bachelor, deinem Masterstudium auf Global Studies orientiert und dort den Fokus auf internationale Beziehungen gesetzt. Nach deinem Studium ging es dann direkt los mit deiner Karriere als Beraterin, zuerst in internationalen Kundenprojekten aus zukunftsträchtigen Branchen wie der Energieindustrie. Anschließend hast du dich im Novalis Medienhaus damit beschäftigt, Beiträge und Konzeptionen zu Wirtschaftspolitik, künstlicher Intelligenz und New Work zu verfassen. Danach ging es weiter für dich als Projektreferentin KI, Digitalisierung und Demografie in einem Netzwerk, das sich auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gegründet hat und Impulse zu gesellschaftlichen und betrieblichen Themen rund um die Arbeitswelt gibt. Heute arbeitest du, wie schon erwähnt, bei Prognos, einem Wirtschaftsforschungsunternehmen. Auch hier mit dem ganz klaren Fokus auf Themen rund um die Zukunft der Arbeit. Wo kommt diese Faszination und dein Interesse für New Work her? Wie hat sich das entwickelt? Und daran angeschlossen vielleicht auch nicht die Frage, was heißt New Work überhaupt?
Also es kam relativ eindeutig bei mir im Masterstudium, als ich überlegt habe, was will ich eigentlich machen und worüber will ich vor allem meine Masterarbeit schreiben. Ich hatte eine sehr zackige Dozentin damals zum Thema Arbeit und sie meinte, Arbeit ist der einzige Faktor, der die meisten Menschen von uns verbindet. Die Art, wie wir mit Wirtschaft interagieren, unabhängig davon, welches Geschlecht wir haben, woher wir kommen, Arbeit ist ein entscheidender Faktor. Nur sehr, sehr wenige Menschen können es sich leisten, überhaupt nicht über Arbeit nachzudenken. Manche wollen Arbeit finden, andere sind von Arbeit überlastet, aber die meisten können irgendwie sich nicht davon befreien. Und ich habe viel darüber nachgedacht und mich gefragt, warum sind eigentlich so viele Leute unglücklich mit dem Thema Arbeit? Weil mittlerweile leben wir in wohlhabenden Gesellschaften mit sehr viel größerer Arbeitssicherheit. Viele Leute verbinden sowas wie Selbstverwirklichung mit Arbeit und können auch ihre Interessen in die Arbeit einbringen. Und dennoch wissen wir, es gibt Burnout, es gibt hohe Wechselraten in vielen Unternehmen, was jetzt auch über die letzten Jahre noch krasser geworden ist. Und ich habe angefangen zu gucken, wie kann man es verbessern und was sind so ein bisschen die Wurzeln. So bin ich halt zu New Work gekommen und New Work ist ja immer so ein bisschen das Thema, wo sich die Geister scheiden. Also ne, ursprünglich Friedrich Bergmann, deutsch-amerikanischer Soziologe, lalalalala. Ich sehe es mittlerweile so als Instrumentenkasten, der das Wohlbefinden von Beschäftigten in den Fokus nimmt im Arbeitskontext. Themen wie Empowerment, Themen wie Verantwortung spielen da eine zentrale Rolle. Aber es ist mehr ein Instrumentarium und eine Haltung, die man individuell findet, je nach Kontext.
Und was ist das am Ende für eine Haltung? Also meinst du das aus einer organisatorisch-strukturellen Brille? Meinst du das aus einer Haltung von Mitarbeitenden selbst? Worauf ist das bezogen?
Es ist ein vereinender Wertekontext für mich. Es ist etwas, was sowohl Führungsebene als auch Beschäftigte in ihren Werten teilen und was sich dann in Organisationsstrukturen widerspiegelt. Das heißt konkret zum Beispiel, wenn ich den Wert habe, dass ich Mitarbeitende in ihrer Gänze ernst nehme, nehme ich auch Familie und Vereinbarkeitsthemen ernst. Das heißt, ich übersetze das in familienfreundliche Strukturen, in flexible Arbeitszeitmodelle und in mitarbeiterzentrierte Lösungen.
Gibt es da eigentlich eine, wie soll ich sagen, fixe Checkliste, dass alles zählt zu New Work und das nicht? Oder ist das am Ende auch ein Streitthema, worüber sich einzelne Leute, sage ich jetzt mal, streiten?
Also es gibt die New Work Charta, das ist immer ein guter Punkt, wo man ansetzen kann. Die besteht halt aus 5 Aspekten, die man sich genau anschauen kann. Und das ist eine gute Orientierungsstelle in erster Linie. Aber ich glaube, wichtig ist zu schauen, man muss immer gucken, was sind die individuellen Bedürfnisse im Unternehmen? Weil jede Organisation hat einen eigenen Charakter und einen eigenen Typus von Leuten, die sie anzieht. Was für Organisation A funktioniert, funktioniert nicht in Organisation B. Und man muss sich da auch ehrlich machen können und jetzt nicht automatisch sagen, ja, wir haben diese agilen neuen Projektmethoden und irgendwie war Scrum doch vor ein paar Jahren so hot, das sollten wir alle auch machen. Das bedeutet es nicht automatisch. Das bedeutet vielleicht, dass wir gucken, wie können wir ältere Beschäftigte länger im Betrieb halten? Wie können wir Wissensmanagement gut gestalten? Wie können wir gucken, dass wir digitale Technologien effektiv im Sinne der Beschäftigten auch einsetzen, nicht nur im Sinne der Wertschöpfung?
Wie hat sich denn, also wir haben ja eben gerade auch schon ein bisschen drüber geredet, ich selbst habe mich auch viel in meinem Masterstudium vor 5 Jahren damit beschäftigt. Auch damals war New Work schon ein Thema. Wie hat sich das denn jetzt vielleicht nicht auch nur auf die letzten 6 Jahre bezogen, aber wie hat sich denn auch generell die Arbeitswelt über die letzten, ich würde jetzt mal sagen, 1-2 Jahrzehnte verändert? Was ist so dein Eindruck?
Also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir eine heterogenere Arbeitswelt mittlerweile haben. Zum einen, mehr Frauen sind jetzt in Beschäftigung in den letzten, also wenn man jetzt das vergleicht mit den 90ern beispielsweise, mehr Frauen arbeiten, weil sich einfach auch die Rollenvorbilder verändert haben. Wir haben aber auch eine Heterogenität, was die ethnische Zusammensetzung gehört. Deutschland ist ein Einwanderungsland und ich glaube, darüber braucht man nicht mehr zu streiten, weil wir haben mittlerweile über 1/5 der Menschen in Deutschland mit internationalen Wurzeln und mit Einwanderungsgeschichte. Und die bringen auch andere Perspektiven mit in das Land, andere Praktiken, andere Arbeitskulturen auch. Und wir haben auch mittlerweile tatsächlich ein stärkeres Selbstbewusstsein von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich immer mehr zum sogenannten Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Beschäftigten oder potenziellen Beschäftigten haben, gerade wenn sie in seltenen Berufen unterwegs sind, einen immer größeren Hebel und können immer stärkere Anforderungen auch formulieren. Teilweise kommen sie auch mittlerweile damit durch, aber diese Zentrierung auf die Bedürfnisse der ganz vielen heterogenen, unterschiedlichen Menschen, die jetzt unsere Arbeitswelt machen, das ist auf jeden Fall eine merkliche Veränderung.
Ist das gerade in den letzten paar Jahren, auch wenn man sich jetzt nochmal anschaut, die Schübe, die es mit KI gibt, ist es dadurch noch mehr geworden? Weil ich würde jetzt mal behaupten, wir haben schon länger einen sehr stark an ArbeitnehmerInnen orientierte Verhältnisse, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also
was man jetzt auf jeden Fall sieht, ist, in diesem Jahrzehnt ist die große Verrentungswelle. Ich erinnere mich, als ich vor 10, 15 Jahren, also vor 15 Jahren bin ich gerade ins Studium reingegangen und da war jetzt so ein bisschen dieses Gebärsche gegen Boomer und auch noch vor 10 Jahren dieses Okay Boomer, die Alten bla bla bla. Und die Alten, die damals noch so oft kritisiert wurden, gehen jetzt halt in Rente. Und unabhängig davon, wie man zu dieser Generation steht, es waren sehr viele Menschen. Eine sehr demografisch starke Generation, die jetzt so langsam aus dem Arbeitsleben rausplumpst und immer mehr Löcher im Arbeitsmarkt lässt. Und es ist jetzt tatsächlich eine Situation, die jetzt ad hoc passiert. Das merkt man erst jetzt und die nächsten paar Jahre werden noch krasser. Ich glaube, der geburtenstärkste Jahrgang ist der 64er. Das heißt, die sind jetzt 60 und in den nächsten 5 Jahren werden die halt langsam rausgehen.
Was sind denn dann Herausforderungen? Also ich meine, du hast es ja eigentlich schon sehr deutlich gesagt. Wir haben eigentlich ein Verhältnis, wo immer mehr Leute in Rente gehen, was ja schon auch so ein bisschen darauf schließen lässt, wir haben einfach zunehmenden Fachkräftemangel. Aber vor was für Herausforderungen stehen Unternehmen denn gerade auch hinsichtlich der Zukunft der Arbeit? Also wo geht's hin, die Reise?
Also wir haben ja eine Situation der Multikrisen. Das hört man ja immer häufiger in den letzten Jahren. Viele Anforderungen, einerseits globale Krisen, die natürlich auch auf Deutschland einwirken, gleichzeitig aber auch einen sehr hohen Innovationsdruck. Eigentlich muss man so eine Doppelstrategie fahren, das tägliche Alltagsgeschäft irgendwie erfolgreich durchzusetzen, obwohl wir Inflation hatten, obwohl eine Kriegssituation in Europa wieder ausgebrochen ist, obwohl Corona-Pandemie gewesen ist, die auch viele Betriebe belastet hat. Und gleichzeitig gibt es einen Innovationsdruck, der nicht dieses bewahrende und auf Sicherheit spielende fokussiert, sondern eigentlich progressives Handeln, Mut, Investition und Innovation fördert. Und genau das kommt halt bei den Beschäftigten an. Die müssen einerseits gucken, dass die bewährten Strategien funktionieren, aber gleichzeitig ist da auch eine Offenheit notwendig, um Skills zu verändern. Ich glaube, das Thema Skill-Entwicklung ist komplett noch unterbewertet. Und auch diese Offenheit dafür, wo eigentlich Innovationen, gerade digitale Innovationen hingehen, wird auch in der Belegschaft immer relevanter, weil es auch zunehmend in der Anwendung merkbar ist.
Das heißt, auf der einen Seite natürlich viele Krisen, die man als Unternehmen so meistern muss, auch alleine schon aus einer wirtschaftlichen Perspektive, dann gleichzeitig die Herausforderung, Skillset aufzubauen. Ich kann mir da auch vorstellen, dass ja viele Unternehmen erstmal vor der Frage stehen, was muss ich denn überhaupt für ein Skillset aufbauen, auch intern, um wettbewerbsfähig zu bleiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt auch so die Krux, dass man wirklich eigentlich strategisch sich angucken muss, was kann mein Unternehmen leisten und wohin sollte ich meine Beschäftigten auch entwickeln. Und wir hatten ja jetzt über die Corona-Zeit so einen Digitalschub. Und ich sehe halt trotzdem gespiegelt in vielen Unternehmen, dass Grundskills für Digitalisierung teilweise noch fehlen. Also klar, jetzt viele nutzen irgendwelche kollaborativen Softwarelösungen und haben Homeoffice oder insgesamt Remote Work ermöglicht, aber es bedeutet nicht automatisch, dass ein Grundverständnis über digitale Prozesse besteht, darüber, wie digitale Anwendungen funktionieren, was ja jetzt auch mit KI noch relevanter wird, wie digitale Etikette auch teilweise funktioniert. Es gibt so viele Stolpersteine bei der Identifikation davon, was relevant ist, dass teilweise auch einfach viel verschleppt wird.
Ja. Mal aus einer Sicht der Mitarbeitenden. Klar, du hattest es eben erwähnt, da fehlt einfach ein gewisses Skillset. Was bedeutet das für die Mitarbeitenden selbst? Also vor was für Herausforderungen werden die eigentlich mit diesen ganzen Krisen, mit den ganzen neuen Anforderungen gestellt?
Es gibt ganz interessante Studien dazu, also zum Beispiel die Bauer, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, hat da auch viel zu ermittelt, wie Menschen auch unsicher werden jetzt angesichts neuer Anforderungen, dass sie sich getrieben fühlen, dass sie auch teilweise Sorgen haben, ersetzbarer zu werden und nicht mithalten zu können. Es ist auf jeden Fall mit etwas, was mit Innovation einhergeht und interessant ist, dass es auch nicht automatisch mit dem Alter zusammenhängt. Es gibt auch Jüngere, die sich teilweise jetzt schon überfordert fühlen. Und man muss unterscheiden, dass es einen Teil der Beschäftigten gibt, die richtig Bock haben. Die haben Bock anzupacken, Bock Verantwortung zu übernehmen und Dinge voranzutreiben, aber mitnichten alle. Die Erschöpfung ist auch teilweise immer noch da, weil diese Aufarbeitung der vielen Krisen auch selten stattfindet. Corona liegt gerade Eltern noch in den Knochen. Diese hohe Dynamik von Inflation, was passiert mit unseren Arbeitsplätzen, mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland, das macht viele Leute nervös. Und man darf nicht unterschätzen, wie stark das auch auf die Psyche wirkt.
Und spannend, das ist dann aber auch wirklich egal, welches Alter, ob jung, ob alt, weil ja doch ja auch gerne mal, ich sage jetzt mal so ein Klischee, mal da ist, ja okay, die Jungen haben immer keine Lust irgendwie zu arbeiten, die Älteren müssen das alles machen.
Das kann man empirisch nicht nachweisen. Also wir arbeiten gerade damit ganz, ganz vielen Stereotypen in der Arbeitswelt, gerade wenn es um Generationen geht. Und natürlich gibt es immer diese Tendenz zu sagen, ja, die Jungen, die sind ja heute echt schwächer und lalala. Und ich denke mir, lass den Leuten doch die Zeit, sich zu beweisen und reinzuwachsen. Die Anforderungen, die an Menschen in ihren 20ern gestellt werden, sind immer so, als ob sie die Erfahrung von 40-Jährigen haben müssten. Das geht ja nicht zusammen. Wenn man sich anschaut, wer möchte gerne Teilzeit machen, wer möchte auch weniger arbeiten insgesamt oder früher in Rente gehen, das zieht sich durch alle Generationen durch. Das hat eher was mit Lebensphasen und mit Typologien zu tun, als mit der Zahl, die im Pass steht.
Wir sprechen ja auch viel jetzt über New Work und gerade die Kombination mit KI. Es ist ja auch schließlich ein KI-Podcast. Wie kann ich denn quasi auch diesen Herausforderungen begegnen mit künstlicher Intelligenz? Also inwieweit kann ich das eigentlich auch als Chance sehen?
Also für mich das A und O ist das Erkennen von Automatisierungspotenzialen. Was wir jetzt halt sehen, ist der angesprochene Fachkräftemangel. Und es bedeutet, dass immer mehr Arbeitsdruck auf weniger Schultern verteilt wird, wenn Stellen nicht nachbesetzt werden. Gleichzeitig wissen wir, in vielen Berufen gibt es Automatisierungspotenziale. Da gibt es kluge Studien von den Menschen im Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, dem IAB. Jetzt letztens kam auch wieder etwas Neues raus, wo überall Automatisierungspotenziale sind. Und nur so mal, um ein kurzes Beispiel rauszugreifen. Pflege ist ein Engpassberuf. Wir wissen alle, Pflegekräfte findet man sehr, sehr schwer. Es gibt eine hohe Rotation. Menschen verlassen den Beruf aufgrund der hohen Belastung. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass ein gewisser Anteil der Pflegearbeit auch einen Dokumentationsanteil hat. Das heißt, wenn wir sowieso schon zu wenige Leute sind, dann sollten wir gucken, wo könnte man denn sinnvoll automatisieren. Und gerade bei der Dokumentation in der Pflege wäre das ein Ansatz, wo Kapazitäten frei werden könnten, wo der Druck auch rausgenommen werden kann aus der hohen Taktung, die Pflegekräfte beispielsweise haben. Und ich denke, gerade im Mittelstand, wo es auch schwieriger wird, Positionen zu besetzen, kann das eine Lösung sein. Ich kenne Beispiele, wo Unternehmen genau das gemacht haben. Also es gibt ein kleines Unternehmen in Rheinland-Pfalz, das hat zum Beispiel Schweißprozesse automatisiert mit Computer Vision. Hat also eine KI genommen, weil die keine Schweißer gefunden haben. Und diejenigen, die halt da sind, konnten sich auf andere Aufgaben konzentrieren und zum Beispiel in der Qualitätssicherung stärker da sein und Kundenbetreuung machen, gucken, dass alles sich richtig entwickelt. Aber dieses Bewusstsein dafür, wo die Möglichkeiten der Automatisierung sind, das muss auf jeden Fall insbesondere im Mittelstand noch entstehen.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was wir in vielen Projekten am Ende merken, ne? Und auch in vielen Gesprächen. Da ist von der unternehmerischen Seite, man sieht halt die Notwendigkeit, ne? Also die Menschen, die aktuell gewisse Berufe ausführen, die sind dann in den nächsten paar Jahren einfach weg. Die haben dann keine Lust mehr zu arbeiten, beziehungsweise ich höre von manchen, dass die ihren Mitarbeitenden teilweise noch Extraverträge anbieten, sodass die noch bis in ihre 70, Mitte 70 reinarbeiten, weil die Stellen gar nicht nachbesetzen können. Und das merken wir auch selbst ganz viel, dass wir dort auch ansetzen, diese Entlastung zu schaffen, weil einfach wirklich manche Aufgaben auch nicht mehr von den Leuten gemacht werden wollen. Also es sind ja zum Teil auch wirklich Aufgaben, gerade wenn es Automatisierungsaufgaben sind, die dann plötzlich übernommen werden. Die bringen den Beschäftigten teilweise auch selbst überhaupt keinen Spaß mehr. Was für uns nur echt auch mal eine Herausforderung ist, ist wirklich den Leuten die Mehrwerte, also den Beschäftigten, die Leute, die selbst damit arbeiten oder vielleicht auch in Jobs, die halt quasi in der Abteilung sind, die jetzt nicht direkt diese Aufgabe ausführen, die wir aber dann teilweise in Projekten brauchen, um uns zu helfen, um wirklich zu sagen, okay, gut, lass mal irgendwie diese Datensätze da rausholen, lass mal dies machen, lass mal das machen, dass da manchmal auch ein Zögern ist, eine gewisse Angst, weil man dann irgendwie doch auch Angst hat, komplett selbst ersetzbar zu werden. Was sind deine Erfahrungen damit? Was sind deine Eindrücke? Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen?
Unwissenheit ist ein ganz großes Thema. Also ich weiß das aus der Empirie. Das Statistische Bundesamt hat im November, glaube ich, was dazu veröffentlicht, was der Hauptgrund gegen KI-Nutzung bisher ist, in KMU insbesondere. Und fehlendes Wissen ist der Hauptgrund. Und das deckt sich so ein bisschen auch an meiner Erfahrung. Ich war jetzt auf ein paar Veranstaltungen, wo es auch um KI im Mittelstand ging, also im IHK-Kontext. Und auch da, wenn man mit den Leuten spricht, es ist halt noch eine Blackbox. Und bevor man teilweise diese Befürchtung äußern kann, ich werde ersetzt, ist halt noch ganz viel von, was kann eigentlich diese Technologie und wie kann ich sie für mich einsetzen? Ich glaube auch, gerade KI-Entwickler und ja, Unternehmen wie ihr seid, die KI im Markt ein bisschen stärker positionieren wollen, haben die ganz große Aufgabe, nicht nur Entwicklerinnen und Entwickler zu sein, sondern auch Erklärerin und Dolmetscher der Technologie. Weil wenn man nicht weiß, wozu die gut ist und was die Grundbedingungen sind, dann wird diese zögerliche Skepsis, die du gerade beschrieben hast, glaube ich, auch bleiben. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie ihr damit umgeht.
Tatsächlich genauso, wie du es ansprichst. Also bei uns ist ganz viel Arbeit am Ende, KI wirklich kulturell, also so eine Art kulturelle Veränderung auch in Unternehmen voranzubringen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir lehnen Projekte ab, wo wir merken, andere sollen ersetzt werden. Beispielsweise, weil die Leute in Ländern arbeiten, wo die Gehälter höher sind, wo einfach ganz, ganz klar ist, dass das lediglich kostendeckende Maßnahmen sind, aber Menschen werden am Ende dafür, verlieren halt einfach wirklich ihren Job. Also das sind Sachen, wo wir einfach eine sehr klare Abgrenzung machen. Und ja, wir arbeiten am Ende wirklich sehr transparent. Also für uns ist es wichtig, die Ergebnisse aufzuzeigen, zu zeigen, für was wird das verwendet, und die Leute so viel und so gut es geht, natürlich in diesen Entwicklungsprozess mit einzubeziehen.
Ja, super wichtig. Also ich glaube, diese Einbeziehung von allen Entscheidungsstufen darf man nicht unterschätzen. Am Ende auch gerade diejenigen, die mit einem KI-System, in welcher Form sich dann auch immer äußert, arbeiten, die sollen ja auch ein Gefühl dafür haben, was sie da tun.
Ja, absolut. Jetzt sind das ja eigentlich viele offene Baustellen.
Ja.
Als Unternehmer denke ich mir vielleicht, es klingt alles ganz schön anstrengend. Viele sagen sich ja auch, läuft doch so, wie es jetzt bisher läuft. Warum sollte ich mich darum kümmern?
Naja, anstrengend ist ja kein Grund, Dinge nicht zu machen. Also ich glaube, vieles, was sich langfristig auszahlt, ist am Anfang immer anstrengend. Aber ich glaube tatsächlich, der Druck wird einfach so groß. Also ich sehe halt immer weniger Alternativen für bestimmte Prozesse, wenn wenige Menschen da sind und wenn der globale Wettbewerb auch immer härter wird, sich gewissen neuen Veränderungen, wie jetzt der Popularität von generativer KI, sich zu verschränken. Also es wird wirklich immer weniger eine Option. Und wir werden auch sehen, welche Unternehmen am Ende keine generative KI benötigen zum Beispiel. Das ist ja mitnichten für alle relevant, aber ich glaube, das ist keine gute Haltung, sich dem zu verschließen.
Was glaubst du, wie wird KI am Ende auch die Arbeitswelt verändern oder auch New Work verändern?
Also ich würde da am liebsten gerne utopisch denken. Und zwar von dieser Idee, die ich am Anfang kurz für New Work skizziert habe, also dieses Mitarbeiterzentrierte und Menschenzentrierte. Gucken, wie es den Beschäftigten besser gehen kann. Ich glaube, man kann verantwortungsbewusst künstliche Intelligenz so implementieren, dass Beschäftigte das Gefühl haben, der Druck sinkt, dass sie Zeit haben für wertschöpfende und sinnorientierte Arbeit, weil sie zum Beispiel nicht mehr die Routineaufgaben machen müssen, die für sie anstrengend und demotivierend sind, sondern weil sie Zeit haben, ihre menschlichen Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen. Es gibt beeindruckende KI-Ergebnisse, es gibt beeindruckende KI-Modelle, die von Videogenerierung, von Textgenerierung, von Computer Vision unfassbar viel sehr gut und sehr präzise können. Aber ich persönlich glaube nicht, dass die menschlichen Qualitäten, Verbindung aufzubauen, Leute mitzunehmen, zu erklären oder auch im sozialen Bereich mit Menschen umzugehen, dass die auf irgendeine Art und Weise ersetzt werden. Und das wird auch im Business so bleiben. Du kannst die ehrliche, aufrechte Verbindung, so wie wir uns gerade gegenüber sitzen und uns in die Augen schauen können, das kannst du nicht mit KI abfedern.
Starke Worte, muss ich auch sagen. Also auch immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, was generative KI, dass du ja auch eigentlich nicht mehr Texte selbst schreiben musst etc., ich sage auch immer, es zwingt die Leute halt wieder mehr miteinander über eigentliche Inhalte zu reden. Ne? Und klar kommt es am Ende auch immer so ein bisschen darauf an, was macht man damit? Also wie geht man mit den Informationen um, die man bekommt? Da reden wir nochmal über ganz andere Themen. Aber weiß ich die Informationen, die ich bekomme, zu verstehen und zu validieren? Weiß ich damit umzugehen? Aber man fängt auch an, wieder ganz andere, auch zwischenmenschliche Gespräche zu führen, ja, ganz andere Inhalte, sage ich jetzt mal, zu reden.
Ja, und es wird immer individueller und es wird wieder kontextbezogener. Also was man jetzt machen kann, wenn ich mir ChatGPT, Gemini oder jeden beliebigen anderen Chatbot gerade anschmeiße, ist, ich möchte eine Business-Strategie mir ausspucken lassen. Ich habe Problem X, definiere kurz, was mein Case ist und er spuckt mir die Schritte für eine Strategie raus. So weit, so gut. Heißt aber natürlich nicht, dass wir hier Business-Strategies nicht mehr benötigen, dass wir keine Beratung benötigen, weil da wird es jetzt nämlich interessant. Die offensichtlichen Bausteine braucht man nicht mehr zu verkaufen. Aber die Leistung, die danach entsteht, ist ja, was ist dein individueller Kontext? Wie kann ich hier individuell die Fäden zusammenziehen? Und dieses vernetzte Denken, denken auch in Akteuren, denken in Strukturen, denken in Prozessen. Das kann jemand, der ja, als Mensch sich eine Organisation zum Beispiel anschaut, sehr viel besser.
Ja, absolut. Das heißt also, als konkrete Ansatzpunkte, Tipps für Unternehmen, das Ganze anzugehen, Wissensaufbau, sich mit den Themen beschäftigen.
Ich würde tatsächlich gucken, wo ist der Prozess, an dem sehr viel Zeit hängt? Und ist der gegebenenfalls automatisierbar? Da reicht auch teilweise schon eine Google-Suche, aber ich glaube, der erste Schritt ist immer zu gucken, wo ist der Bottleneck? Wo ist die Stelle, an dem vieles stecken bleibt? Und dann von dort aus an Ideen arbeiten.
Was kann ich, und dann auch ungefähr letzte Frage, aber das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was kann ich als Angestellte oder als Mitarbeiterin tun, wenn ich merke, da ist KI auf einmal? Vielleicht habe ich auch Angst, dass ich am Ende keinen Job mehr habe. Was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken? Kann ich irgendwas tun als Angestellte?
Also ich glaube, grundsätzlich würde ich mich zuerst informieren. Es gibt so viel gute Information, die verfügbar ist. Und ob das jetzt YouTube-Videos sind oder kostenfreie Kurse, die es auf diversen Plattformen gibt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überwältigt, dann würde ich mir kostenlose Informationsergebnisse ranholen. So, wenn ich das Gefühl habe, hier werden Tätigkeiten von mir ersetzt, würde ich proaktiv signalisieren, dass ich immer noch wertschöpfend aktiv sein möchte. Und diese Ängste sollte man lieber offen kommunizieren oder zumindest vor sich selber auch klar skizzieren, anstatt dass man Sabotagehaltung zum Beispiel an den Tag legt. Und überlegen, wo kann ich denn wirklich zusätzlich meine menschlichen Fähigkeiten und Talente einsetzen? Und ich sehe dadurch, dass, wie gesagt, Fachkräftemangel, viele Personalabteilungen sind offen. Die sind offen zu überlegen, wie kann man nicht mehr unbedingt in klassische Berufsbilder denken, sondern in Skillsets und in Kompetenzbilder, dass man gemeinsam eine Reise skizziert. Wenn man mit guten Absichten und mit Vertrauen an die eigenen menschlichen Fähigkeiten herangeht, bin ich davon überzeugt, dass sich da Lösungen finden lassen. Ich hoffe, dass auch die Unternehmen das genauso bewerten und nicht dieses wegrationalisieren, priorisieren werden, wie wir es hier und da schon gehört haben.
Ja, absolut. Ja, und am Ende, ich meine, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, man schafft sich ja dadurch auch wieder selbst einen eigenen Wettbewerbsvorteil, auch in einer Firma, ne?
Absolut, absolut. Wenn ich die Person bin, die Dinge vorantreibt und offen kommuniziert, sei es jetzt zu KI oder zu einer anderen Innovation, dann merken das die anderen Leute. Dann merkt man, dass da eine Offenheit ist und dass da Ideen generiert werden und dass Dinge angepackt werden. Das ist ja eigentlich was Schönes.
Absolut. Wir sind am Ende dieser sehr spannenden Folge. Ich habe das Gefühl, es könnte noch deutlich länger und deutlich weitergehen. Aber ich glaube, wir haben das Gröbste besprochen. Wir haben über den Wandel in der Arbeitswelt geredet, über Herausforderungen, vor denen sowohl Unternehmen als auch die Mitarbeitenden stehen. Und ja, am Ende auch einfach über die Notwendigkeit, mit der Zeit zu gehen. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du am Ende ergänzen möchtest oder hinzufügen möchtest?
Ich würde Unternehmen und Menschen, die in Unternehmen sitzen, wirklich sehr, sehr deutlich Mut zusprechen. Weil diese Überforderung, die mittlerweile überall da ist, niemand ist allein damit. Aber es ist trotzdem kein Grund, keinen Mut zu haben und nicht eine positive Vision für die Zukunft zu entwickeln, die man auch selbst anpacken kann. Ich glaube, das ist genau das, was es braucht. Und ich glaube, das ist genau auch der Hebel, an dem man ansetzen kann.
So schöne abschließende Worte. Vielen Dank dafür. Ja, dem bleibt nichts hinzuzufügen, außer dass, wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr doch gerne einen Like hinterlassen könnt oder unserem Podcast folgen könnt. Folgt Kineo, verbindet euch mit Alice, die postet auch mal ganz spannende Sachen auf LinkedIn. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und auch nochmal an dich, Alice, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.